Ja, einen wunderschönen guten Abend heute beim Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, live aus dem Sendestudio im Krankenhaus in Bietigheim. Ja, immer dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr senden wir hier live aus unserem Sendestudio. Manchmal mit Berichten, manchmal mit Geschichten. Heute haben wir uns einen ganz prominenten Gast eingeladen. Wir dürfen begrüßen Wolfgang Schorlau.
Ja, schönen guten Abend und guten Tag zu jedem, der zuhört und was muss man sagen, gute Besserung an alle.
Ja. Ja, wir sind also mordsmäßig stolz, dass wir dich, sage ich mal, eingefangen haben. Ich erlaube mir, du zu sagen, weil wir uns schon ein paar Tage kennen.
Ein paar Tage ist gut, ja.
Und das würde mir jetzt schwerfallen, sie zu sagen.
Ja,
ja, also wenn du damit...
Würde sich auch seltsam anhören.
Ja. Das stimmt auch, das stimmt, ja. Ja, lieber Wolfgang, so viele Fragen haben wir an dich und ich weiß gar nicht, mit was ich beginnen soll. Mit dir, mit deinem Kind Georg Dengler oder mit den Themen und Fällen, die Georg Dengler sich stellen muss. Ich denke, man muss dich den Hörerinnen und Hörern überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Du bist der Vater von Georg Dengler. Dennoch möchte ich zitieren, was ich über dich gelesen habe.
Nachdem Vater ist natürlich nicht ganz richtig. Also der Georg Dengler ist Waisenkind, der Vater ist früh verstorben.
Okay.
Ja, ich bin nur der Geburtshelfer. Ich bin quasi die Hebamme von Georg Dengler.
Okay, ich wusste ja, dass wir heute viel erfahren und das finde ich auch toll so. Also es war nicht ganz einfach bei der Vorbereitung, muss ich sagen. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte, weil einfach so viel in deinem Leben so interessant ist. Jetzt habe ich einfach mal von vorne angefangen. Ja, okay. Und ich habe von vorne von deinem Leben angefangen und ich habe da ein Zitat jetzt mal rausgenommen. Nachdem Wolfgang Schorlau 1966 in Freiburg im Breisgau eine Lehre als Großhandelskaufmann begonnen hat, schloss er sich der Lehrlingsbewegung an und beschäftigte sich in deren Mittwochschulungen mit Schriften von Karl Marx. Schorlau wurde Manager in der Computerindustrie. Im Alter von 50 Jahren erfüllte er sich seinen Traum vom Schriftstellerberuf und arbeitet als freier Autor in Stuttgart. Wolfgang, bist du ein Spätzünder?
Man muss mal sagen, dass an dieser Passage, ich vermute, du hast das aus Wikipedia, zwei Dinge falsch sind.
Okay.
Also ich weiß nicht, wie das mit den Mittwochsschulungen dort in Wikipedia reingekommen sind. Ich weiß nicht genau, was diese Mittwochsschulungen sind und waren. Ansonsten ist es richtig, ich habe Großhandelskaufmann gelernt von 66 bis 69, 3 Jahre. Mit Mühe und Not den Kaufmannsgehilfenbrief erworben und danach nicht mehr gebraucht. Und in diese Zeit fiel natürlich 68 in Freiburg und das war eine große Wende in der Stadt und auch für mich persönlich. Das Zweite, was falsch ist an dem Wikipedia-Eintrag, ist, dass ich mit 50 angefangen habe zu schreiben. Ich habe wesentlich früher angefangen, nämlich mit Ende 40.
Ja, das ist also schon ein ganzes Jahrzehnt dazwischen.
Ja, wesentlicher
Unterschied. Wir werden nachher auch noch drauf kommen. Du hast ja wirklich auch schon viel früher Bücher verfasst, zwar jetzt nicht in diese Richtung.
Ja.
Die du mit dem Georg Dengler verbinden, so eine andere Richtung. Ja, gerne würde ich versuchen, chronologisch, wie gesagt, deinen Werdegang zu durchforsten. Ich hoffe, das gelingt mir, da dein Leben so interessant ist und man gern von einem Thema zum anderen springen möchte. Ja, ich weiß auch, dass du ein großer Soul-Fan bist. Ja, heute haben wir großen Besuch, Wolfgang Schorlau, der Geburtshelfer, wie wir gehört haben, von Georg Dengler. Wolfgang, in einem Interview war zu lesen, dass du schon als Kind ein kleiner Rebell warst und lieber den Finger in Wunden gelegt hast, als ein Vorzeigesohn für deine Mutter zu sein. Nachdem du dich dann entschlossen hattest, eine Ausbildung zu machen, ist dir kurz vor Abschluss der Lehre eingefallen, Flugblätter in der Freiburger Innenstadt zu verteilen und damit deinen Abschluss zu gefährden. Was hat dich da dazu getrieben?
Ja, das war in der Tat eine interessante Zeit. Das war, auf was du anspielst, Februar 1968. Freiburg, wo ich damals gelebt habe, war ein verschlafenes, kleines Provinzkaff. Und eigentlich wurden eher Flugblätter vor meiner Berufsschule verteilt. Zuvor gegangen war ein Beschluss des Freiburger Gemeinderats, die Preise für die Tarife für Bus und Straßenbahn teilweise bis so um nahezu 50% zu erhöhen. Und wir, die Jugendlichen, wir wussten alle nicht, wie wir das bezahlen konnten. Und dann tauchten Flugblätter auf vor der Berufsschule und da stand, kommt alle um 13 Uhr an den Bertholdsbrunnen. Sozusagen das zentrale, die zentrale, die Stadtmitte von Freiburg. Und da stand drunter, wir sind nicht wehrlos. Und das war irgendwie das Zeichen, auf das wir alle gewartet hatten. Nicht nur vielleicht wegen der Erhöhung der Straßenbahntarife, sondern weil irgendwas lag sowieso in der Luft. Es gab über Zeit 62 mit dem Aufkommen der Beatles und der Rolling Stones eine neue Jugendkultur. Wir hatten eigene Mode. Wir trugen die Haare anders und zwar wesentlich länger als die Erwachsenen. Und die Erwachsenen hassten es. Die hassten unsere langen Haare, die hassten unsere Musik, die hassten alles, was wir dachten und taten. Und jetzt war irgendwie die Zeit gekommen, dass wir uns bemerkbar machen. Das fiel zusammen und so waren am ersten Tag vielleicht 50 Leute am Bertholdsbrunnen und man hatte sich was Nettes ausgedacht. Dort, das war die zentrale Verkehrsachse mit vier Fußgänger, also Zebrastreifen mit Ampeln und dort riefen wir dann, gleich wird's grün. Das heißt, wenn die Verkehrsampel auf grün schaltete, dann gingen wir aufreizend langsam auf diesen Zebrastreifen und hatten praktisch die Mitte erreicht, als sie wieder umschaltete auf rot. Und das heißt, wir führten einen kleinen Verkehrsstau herbei und nach einer Weile setzten sich dann die Ersten und irgendwann stand der Verkehr, die Polizei kam. Und wir waren am ersten Tag noch relativ wenig, vielleicht 50, 100 Lehrlinge, Schüler, vor allen Dingen aus Gymnasien und ein paar Studenten. Am zweiten Tag waren es dann 100, am dritten 500, dann waren es 1000, dann waren es 2000. Und dann eskalierte die Sache aufs Wunderbarste.
Aber bei dir hat es dann auch so ein bisschen eskaliert, ne? Weil du warst kurz vor dem Abschluss. So wie ich gelesen habe, ich hoffe, es ist nicht wieder falsch.
Nicht ganz, ja. Ich war im 68, war ich im Ende zweites Lehrjahr.
Ja, und deine Kollegen haben sich so ein bisschen für dich eingesetzt, weil man dann anscheinend gesagt hat, nein, schau mal, so nicht, passt nicht in dieses Weltbild, diese Ausbildung wirst du nicht weitermachen.
Ja, das war in der Tat knapp gewesen. Also es gibt so ein paar wunderbare Erinnerungen dran. Ich habe eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu den Fahrpreisdemonstrationen, ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Lehrherr gehabt. Und als dann die Demonstrationen waren, habe ich dem so prühwarm alles erzählt. Also ich erinnere mich beispielsweise, dass einer der Studenten, die dort führend mit dabei waren bei den Fahrpreisdemonstrationen, der hatte mir erzählt, wie toll das in Kuba alles sei. Kein Analphabetismus wie sonst in Lateinamerika, gute Gesundheit. Und wenn ich nach der Demonstration dann am Nachmittag zurück in die Firma kam, erzählte ich das meinem Chef, wie toll es in Kuba sei. Ab dem Zeitpunkt wurde es schwierig. Ja. So, und tatsächlich war es so, es eskalierte ein bisschen und dann wollten sie mich, also ein Vierteljahr vor der Prüfung feuerten sie mich und immerhin meine Mitlehrlinge erreichten, dass ich zumindest noch zur Prüfung zugelassen wurde. Mittlerweile hat sich das dann, das Verhältnis auch zu dem Lehrherrn wieder gelegt. Ich habe dann vor ein paar Jahren mal auf einer großen Feier in meiner alten Lehrfirma dann eine Lesung gemacht. Der Chef war dann auch anwesend, der hat das Gespräch moderiert und es war ein sehr schöner Abend.
Toll, also es bewahrheitet sich, man sieht sich im Leben immer zweimal, gell? Ja. Ja, heute beim Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, Wolfgang Schorlau, der große Autor von den Krimis, sage ich, das will ich nachher auch nochmal durchforschen, von Georg Dengler. Ja, wir haben gehört, dass du schon in Anführungszeichen sehr jungen Jahren so ein kleiner Rebell warst, hast dann Freiburg verlassen. Ich versuche so ein bisschen chronologisch dein Leben nachzuverfolgen. Von Freiburg bist du dann nach Berlin und bist schließlich zurück.
Nach Berlin war ich nie.
Nicht in Berlin, ich habe gelesen, du seist in Berlin gewesen, hättest dort dein Abitur nachgemacht.
Das habe ich schon gemacht, ja. Ich habe das Abitur nachgemacht, aber ich war dort praktisch nur die Prüfung gemacht.
Okay, ja. Also ich muss doch schon mal schauen.
Ja.
Also es ist doch auch ganz gut, dass wir drüber sprechen, weil so können wir dann wirklich mal trennen, was es war und was es nicht war. Ne? Ja, also auf jeden Fall, du hast dann ein Studium als Soziologe begonnen und es nicht als deins empfunden und bist dann nach Ludwigsburg gegangen. Ja. Wie kommt man von Freiburg über Berlin nach Ludwigsburg und was hatte ich seinerzeit an Ludwigsburg gereizt?
Ich würde sagen, nach Ludwigsburg, wenn man dort nicht geboren ist, kommt man eigentlich nur aus zwei Gründen. Entweder der Arbeitsmarkt oder die Liebe.
So ist es.
Und bei mir war es nicht der Arbeitsmarkt, sondern die Liebe. Ich bin einer tollen Frau hinterhergezogen und habe dann eben relativ lange in Ludwigsburg gewohnt.
Ich habe auch nachgelesen, dass du bei Nixdorf in Berlin oder in
Stuttgart.
Dich zum Programmierer hast ausbilden lassen und bist auch nach Ludwigsburg gekommen, weil das so die Hochburg der Computerindustrie gewesen sein sollte und du dich dort...
Ludwigsburg? Nein.
Weil mir auch fremd, weil ich komme aus Ludwigsburg und das habe ich... Also vereinzelt kleine Firmen, ja, aber jetzt nicht so.
Nein.
Also haben wir schon wieder einen
Nein, ich habe tatsächlich in Ludwigsburg gewohnt und in Stuttgart bei der Nixdorf-Werksvertretung gearbeitet, ja.
Und du hast dich aber in Ludwigsburg dann mit einer Softwarefirma selbstständig gemacht.
Ja, das ging damals ja noch ganz gut. Nachdem ich ein paar Jahre dann eben erst bei Nixdorf, dann bei Telrix war, habe ich mit dem Freund ein eigenes Softwarehaus gegründet. Und also ich war relativ lange in dieser Computerbranche tätig.
Ist ja jetzt was ganz anderes als das, was du jetzt machst. Also
das kann man sagen, ja.
Du bist von deiner Lehre aus in Freiburg, dann über ein Soziologiestudium?
Das Soziologiestudium war sehr, sehr kurz.
Okay.
Also das muss man sagen, das war sehr, sehr kurz. Okay. Das waren überhaupt, glaube ich, nur 2 oder 3 Vorlesungen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist nichts für mich.
Mhm.
Das war, ich hatte das mit einem Freund zusammen beschlossen, Wir wollten zusammen Soziologie und Osteuropakunde studieren. Und nach den ersten 2 Vorlesungen habe ich gesagt, also das hier ist, das musst du alleine machen. Das ist nichts für mich. Ich hatte damals schon das Angebot von Nixdorf. Und das hat er dann auch alleine weitergemacht. Und der ist heute Professor für Osteuropakunde.
Ja, schau mal, toll. Mir fällt jetzt so gerade ein, wie geht so eine Mutter mit so einem Lebenslauf von dem Sohn um? Ist sie da sehr begeistert oder wünscht sie sich so eine Stabilität? Junge, lern was Richtiges.
Meine Mutter war ja nicht ganz unschuldig an diesem Lebenslauf, aber sagen wir so, die hat sich im Laufe ihres Lebens sehr viel Sorgen um mich gemacht, ob das alles gut geht. Sie hat gesagt, eigentlich nur mit viel Glück wird aus dem Jungen was, aber zum Schluss war sie dann doch ziemlich stolz drauf.
Toll. Ja. Hast du Geschwister?
Ja, ich habe einen Bruder, einen etwas älteren Bruder. Ja.
Und der ging einen geraden Weg oder, sage ich mal, beruflich geraden Weg, wenn man das so nennen kann?
Oder hat er nicht ganz gerade, aber gerade als ich.
Okay. Ja. Okay. Ja, Mitte der 90er Jahre hast du dann den ersten Drang verspürt, ein Buch zu schreiben. Dies hat jedoch noch nichts mit den Krimis zu tun. Du hast mit dem Kollegen ein Buch, der PC im galvanischen Betrieb.
Ja. Nicht mit dem Kollegen, mit einer Kollegin, mit Karin Herzog, haben wir das Buch zusammen gemacht, der PC im galvanischen Betrieb, ein Buch, das eigentlich in keinem Haushalt fehlen sollte. Aber
habe mir doch gedacht.
Aber es ist schon seit langem vergriffen, ja. Und das hatte natürlich eher etwas mit meiner Computertätigkeit zu tun, dieses Buch.
Aber war damals schon von dir zu spüren, dass du sagst, ich will was schreiben oder man kommt ja jetzt nicht von nichts
auf? Nee, also dieses Buch hat sozusagen mit Schriftstellerei nichts zu tun.
Okay.
Es hat nichts zu tun, ja, sondern es war ausschließlich eine Beschreibung der, eine technische Beschreibung einer Software. Hm. Ja, es hat wirklich mit Literatur nichts zu tun, ja.
Und wie kam es zu deinem zweiten Buch? Jetzt was ganz anderes, ein Bildband über Bluesmusik in Chicago. Der ist 2000 erschienen. Ja. Hattest du jetzt das Blut des Schreibens geleckt?
Schon eher, weil der Hintergrund war, dass ich damals eine neue Wohnung bezogen habe und ich habe gesucht Bilder von meinen Lieblingsmusikern. Das war und damals kam das Internet auf. Das muss so Ende der 90er Jahre gewesen sein. 96, 97, als das Internet aufkam, fand ich dort wirklich herausragende Schwarz-Weiß-Fotos von meinen schwarzen Lieblingsmusikern aus Chicago. Und über sehr viele Umwege gelang es mir dann auch, in Kontakt zu treten mit dem Fotografen. Und ich sagte ihm, ich möchte unbedingt ein paar von deinen Bildern kaufen, wenn sie nicht allzu teuer sind. Und sag mal, gibt es ein Buch mit diesen großartigen Fotos von Muddy Waters, von Howlin' Wolf, von Junior Wells und wie die alle hießen oder heißen teilweise noch? Und er sagte mir, ach Quatsch, hier in Chicago interessiert sich kein Mensch mehr für die großen Helden des Blues oder des modernen Jazz. Und dann sagte ich, ja, darf ich mal probieren, ob ich in Europa einen Verlag finde? Und da hat er gesagt, ja, klar, gerne. Und das gelang mir dann auch. Ich fand einen Verlag, der dann ein wirklich tolles Buch gemacht hat. Ich kann da hemmungslos dafür Werbung machen für dieses Buch.
Gibt es irgendein Amazon immer noch zu kaufen?
Ja, es gibt es nur noch als Liebhaberpreis für sehr viel Geld. Eigentlich ist es auch vergriffen. Und ich finde es auch ein sehr gelungenes Buch, weil das eben tolle Fotos sind, die Mark Pockhempner, so hieß der Fotograf, gemacht hat. Und ich durfte das Vorwort schreiben, ja, dafür, für dieses Buch. Und der damalige Verleger sagte dann zu mir, ach, das haben sie ja gar nicht schlecht gemacht. Und das war die Ermutigung dafür, dann auch auf diesem Weg weiterzugehen.
Okay. Wolfgang Tengler, was ist das so passiert?
Ja, es passiert öfters.
Wolfgang Schorlau heute bei uns im Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg. Bettina, ja, es freut dich, gell? Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, wir sind unheimlich stolz, dass wir dich einladen durften und dass du unsere Einladung angenommen hast und versuchen, gerade so ein bisschen mehr von dir zu erfahren. Ein Bekannter hat dich zum Schreiben animiert. Hattest du zu wenig Selbstvertrauen oder du hattest ja jetzt schon zwei Bücher geschrieben oder Vorwort und dann ein Sachbuch. Also du warst nicht so ganz weit weg vom Schreiben, aber warum brauchtest du einen äußeren Anstoß zum Schreiben?
Naja, sagen wir so, es war animiert ist vielleicht auch nicht das Richtige, aber wir haben tatsächlich ein paar Leute den den Weg dazu geebnet und verschiedene Ermutigungen. Und sicherlich war auch hilfreich, dass ich relativ schnell einen Verlag gefunden habe und die das Exposé von dem ersten Dengler-Roman gelesen haben und das Buch dann auch verlegt haben. Also ich weiß mittlerweile, wie schwierig es ist, für einen Autor einen Verlag zu finden. Und da hatte ich tatsächlich Glück gehabt, weil die, also Kiepenheuer und Witt in dem Fall, vom ersten Augenblick an dieses Buch geglaubt haben. Und mein Lektor, aber auch der dortige Vertriebsleiter, mir dann ziemlich viel geholfen haben.
Also wenn man, sage ich jetzt mal so unbedarft, ich habe überhaupt gar nichts mit Schreiben am Hut, außer ein paar Texte auf der Homepage oder so. Wenn man dann ein Buch schreibt, sage ich mal so im Moment noch ein Buch, dann stellt man sich vor, dass man dann ja nicht schwere Themen angeht. Du aber, was machst du? Du nimmst gleich drei Ereignisse und vereinst die zu einem in einem Buch. Mhm. Erstens einmal muss doch das ein Riesenaufwand, ein Kraftakt sein. Dann, so wie ich das verfolgt habe in deinen Büchern, bist du schon auch sehr gewissenhaft in einer Recherchearbeit. Also es muss doch ein Riesenaufwand gewesen sein, dieses erste Buch auf den Weg gebracht zu haben. Wie lange hat es gedauert?
Also es stimmt. Also jedes Buch ist eigentlich ein Kraftakt, weil ich ja zumindest zum großen Teil wahre Geschichten erzähle. Und das erste Buch, Die Blaue Liste, erzählt tatsächlich drei unterschiedliche Ereignisse, die miteinander verknüpft waren. Einmal die deutsch-deutsche Vereinigung, das ist das große Thema, der Beitritt der DDR zur Bundesrepublik, aber dann auch, wie es dem sozusagen den neuen Bundesländern ergangen ist. Und da erzähle ich eben, verknüpfe ich dieses mit dem Absturz der Maschine der Lauder Air über dem Dschungel in Thailand. Kurz, ich glaube, ein Jahr oder zwei Jahre, nachdem ein Attentat in Düsseldorf den Chef der Treuhand, Carsten Detlef Rovenmedder, dort erschossen wurde. Bis heute nicht geklärt, wie auch der Absturz der Lauder Air kurz danach nicht geklärt ist. Und das dritte Element, was ich dazu füge, ist eben der Tod des Wolfgang Krams, eines Mitglieds der Roten Armee-Fraktion, auf dem Bahnhof von Bad Kleinen, wenn man sich noch erinnert, ebenfalls zufriedenstellend aufgeklärt, glaube ich, bis heute auch nicht. Und diese drei Ereignisse verknüpfe ich eben auf eine Art oder gebe den überhaupt ersten inneren Zusammenhang, den sie ja tatsächlich haben.
Also wie vorher schon gesagt, ich stelle mir das so vor, wenn einer sein erstes Buch schreibt, dann geht er nicht auf so Schwere, auf so, wie soll ich sagen, so heikle Themen ein, sondern dann schreibt er mal, ach, die Sonne ist heute schön und die Wiese ist grün oder so, ja. Aber du gehst gleich in die Volle.
Ja, das würde wahrscheinlich nicht gedruckt werden. Jedenfalls nicht von einem renommierten Verlag. Ich habe geschrieben, was mich selber interessiert, nämlich was passiert eigentlich hinter den Kulissen? Und die Geschichte dieses Buches kam aus unterschiedlichen zwei oder drei Quellen zu mir und ich habe die miteinander verknüpft. Und es war in der Tat dann schon sehr viel Recherchearbeit, um eben diesen inneren Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen jeweils zu finden. Also und das kam eben innerhalb von ein, zwei Jahren irgendwie aus unterschiedlichen Quellen, formte sich sozusagen diese Geschichte in meinem Hinterkopf und dann schrieb ich sie eben auf. Und ich finde sie eigentlich immer noch eine von den besten Georg Dengler-Geschichten. Ja.
Also du gingst so ungefähr zwei Jahre schwanger mit dem Thema, bis es sich dann zu einem zusammengeführt hat. Ja, hier wurde der Dengler geboren, ein ehemaliger BKA-Ermittler, der sich als Privatermittler selbstständig gemacht hat. Ja. In deinem ersten Dengler Politkrimi, die Blaue Liste, ist er auf Ermittlungen auch in Italien. In deinen Büchern reist Georg Dengler gern in verschiedene Länder. Ist Reisen eine Leidenschaft von dir?
Das ist bei Georg Dengler ein bisschen anders, weil der muss reisen. Ja? Der ist als Zielfahnder, muss er eben Spuren nachgehen und muss Leute jagen. Der war Zielfahnder im Bundeskriminalamt und der muss eben dann auch die Landesgrenzen überschreiten. Der Dengler macht das nicht zum Vergnügen wie ich, ja, sondern für ihn ist das Arbeit. Ich reise, glaube ich, lieber als er, aber bei mir ist es entweder Vergnügen oder Recherche.
Okay. Bettina, wir reisen noch mal einmal in die Welt der Musik. Du hast einen schönen Titel für uns bereit. Glindingradio, Bietigheim, Ludwigsburg, der Gesundfunk. Heute haben wir uns einen Gast eingeladen, Wolfgang Schorlau, jetzt habe ich es richtig gesagt. Ja. Wie oft wirst du eigentlich mit Herrn Dengler angesprochen?
Das passiert tatsächlich relativ oft. Ja. Wir machen ja, wenn ich auf Lesereise bin, meistens dann eine Fragerunde im Publikum und dann kommt es praktisch sehr häufig vor, fast bei jeder, dass jemand sagt, sagen Sie mal, Herr Dengler, was ich mal wissen wollte. Dann okay. Hat er natürlich oder sie die Lacher auf seiner okay. oder ihrer Seite.
Okay. Verwechseln Sie dich dann oder sprechen Sie dich in der Tat als Herr Dengler an? Also sehen Sie in dir den Ermittler, Dengler?
Ja, das passiert sehr häufig, ja.
Okay. Ja, 2003 erschien, wie gesagt, die Blaue Liste, eine Verschwörungsgeschichte, die den Mord an Rohweder und das Schicksal Andres in einem ganz anderen Licht erscheinen ließ. Wenn Polizeijustiz versagen, muss es dem Geschichtenerzähler erlaubt sein, zu sagen, es ist nur eine Geschichte, aber vielleicht war es so, heißt es in einem Nachwort oder heißt es in dem Nachwort in der Blauen Liste. Machen solche Aussagen dich angreifbar?
Ich wüsste nicht, wieso. Also, was soll da...
Wenn du der Justiz und der Polizei vorwirfst, dass sie versagen?
Naja, das ist ja offensichtlich, ich meine, alle großen oder fast alle großen politischen Morde, mit Ausnahme jetzt den Anschleier, sind ja eigentlich nicht aufgeklärt bis heute. Also gerade diese Zeit der Prozesse, was die Rote Armee-Fraktion betrifft, bis zu dem großen NSU-Prozess, sind eigentlich alle nichts, sagen wir, zweifelsfrei geklärt. Und es ist ja klar, dass dass Schriftsteller dann mit ihren Mitteln, mit den Mitteln der Fiktion versuchen können, dürfen, vielleicht auch sollen, das beizutragen, was Fiktion eben kann, nämlich die Dinge mal anders zusammenzulegen und dann zu sagen, vielleicht war es eben so, was soll da angreifbar sein?
Die erste Lesung von der Blauen Liste wurde bei einem Freund von dir mit einem 3-Gänge-Menü abgehalten. Ja. Mario Ono betrieb im Wohnzimmer seiner Wohnung im Stuttgarter Westen ja so ein Einzimmerrestaurant. Genau diese Tatsache ist in der Blauen Liste ja wiederzufinden. Ja. Nehmen es dir deine Freunde oder Bekannte übel, wenn sie sich in deinen Büchern wiederfinden?
Nein, also in dem Fall Freund, in dem Fall Mario Ono, der ja immer noch das Eintafelrestaurant betreibt, freut sich darüber. Zeit, ich diese Bücher schreibe, ist ja ganz gut ausgebucht.
Kannst du mal erzählen, was das ist für ein Restaurant?
Ja, aber nur,
oder
nur
wie
was
kann man
ich noch
vorstellen?
Nur noch vorher, aber natürlich frage ich ihn vorher. Natürlich nehme ich keine reale Figur, ohne vorher zu fragen, ob er einverstanden ist. Und so war das eben auch bei Mario. Und Mario macht eben in Stuttgart etwas ganz Besonderes. Der betreibt sozusagen eine Art Restaurant an seinem Wohnzimmertisch. Da kann man sich einmieten an seinen Wohnzimmertisch und dann kocht er. Und Mario kocht wirklich ziemlich, ziemlich gut. Und für ihn ist das eigentlich noch nicht mal so sehr ein Restaurant als ein Kunsterlebnis. Ja, Mario sagt, ein Abend bei mir ist sozusagen wie eine soziale Plastik. Und in der Tat, bei ihm ist alles künstlerisch gestaltet, von den Speisen bis zu den Tellern, bis zu dem, was man dort erlebt. Mario ist ein ganz außergewöhnlich bildender Künstler und einer der besten Köche, die ich kenne.
Ja, das stimmt. Ich muss leider gestehen, auch ich bin da schon ganz schwer versumpft. Aber es ist einfach ein Genuss. Also ja, und Mario hat, sag ich mal, durch die blaue Liste ein bisschen profitiert davon. Oder hat man ihn gefunden, hat man ihn gesucht?
Ja, man kann, mittlerweile, ich glaube, es sind durch die Bücher, wo Mario dann auch als Nebenfigur, als Freund von Georg Dengler praktisch mitspielt, wenn man so will, hat er doch schon den einen oder anderen Gast gefunden für sein Einzimmertafel.
Ja. Toll. Ja, bei deinem zweiten Buch, Das dunkle Schweigen, für das du übrigens den Deutschen Krimipreis verliehen bekommen hast, wechselst du das Thema und Georg Dengler untersucht die Fälle von Lynchjustiz an alliierten Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Wie kommt es zu so einem Szenenwechsel?
Ja, so ein großer Szenenwechsel ist auch nicht das Thema, bleibt. Was geschah eigentlich hinter den Kulissen? Und dieses zweite Buch fußt auf einem realen Ereignis, was sich in der Nähe, in einem Dorf in der Nähe von Heilbronn abgespielt hat. Dort ist, also weiß man, Bruchsal wurde im Zweiten Weltkrieg bombardiert, hart getroffen. Und dort wurde ein Jagdbomber wurde abgeschossen. Der Pilot landete auf dem Feld mit dem Fallschirm und Bauern, die dort waren, haben ihn erschlagen und die Leiche verscharrt. Und das Interessante oder der Aspekt, der mich dabei interessiert hat, ist der Mord verjährt nicht. Und natürlich kann man die Empörung der Leute vielleicht sogar nicht, kann man verstehen, die gesehen haben, wie die Stadt in Schutt und Asche gelegt wird und jetzt kommt da einer runter. Aber das rechtfertigt natürlich den Mord nicht. Aber da Mord nicht verjährt, muss dieses Dorf über mehrere Generationen schweigen. Ja, die dürfen den Täter oder die Täter oder haben sie auch nicht verraten. Aber dieses Verbrechen geht von Generation zu Generation weiter. Und nach der Jahrtausendwende erst, als junge Männer ein Gartengrundstück gerodet haben, stoßen sie auf menschliche Knochen und einer von ihnen sagt sofort, das war bestimmt dieser Pilot. Das heißt, die Geschichte dieses Verbrechens wurde über mindestens 3 Generationen weitergetragen und offiziell durfte man es nicht. Also das war der Aspekt, der mich dabei daran interessiert hat.
Wie kommst du zu solchen Geschichten? Also Geschichten, ja, in Anführungszeichen sind ja Tatsachen. Wie kommst du an die Themen? Wie lange brauchst du dich so einem Thema zu widmen? Oder hast du mehrere Projekte quasi in deinem Kopf? Und so wie da bei deinem ersten Buch, dass dann 3 Themen zusammenkommen? Mhm. Oder wie kann man sich das vorstellen? Weil das sind, also für mich sind das so unterschiedliche Themen, aber so wie du sagst, sie finden sich doch irgendwo wieder mit dem Tenor zusammen. Mir fliegen jetzt solche Themen nicht zu. Also hast du da Zuträger, die kommen und sagen, hey Wolfgang Schorlau, da gibt es ein Thema, schau es mal an, oder wie kommst du überhaupt an diese Geschichten?
Ja, bei diesem Roman war es einfach, das war eine Reportage in der Stuttgarter Zeitung, die eben berichtet hat, was das sich da zugetragen hat in Bruchsal, waren, glaube ich, noch nicht mal ein so großer Artikel. Und dann fange ich eben an, mal zu recherchieren, was da passiert ist. Und dann zeigt sich das Thema, interessiert mich oder interessiert mich nicht, ja. Aber tatsächlich, klar, kommen viele, ich bekomme viele Leserbriefe oder E-Mails, die sagen, Herr Schorlau, wir haben jetzt Ihren neuesten Dengler gelesen, ist ja alles gut und schön, womit sich der Privatdetektiv da beschäftigt hat, aber in ihrem nächsten Buch sollten Sie sich bitteschön mit dem oder jenem beschäftigen.
Ja, ja. Also man nimmt den Denglos so ernst und so wahr, dass man ihm Geschichten anträgt und sagt, ja, bitte ermittel.
Ja, das passiert sehr häufig, ja.
Das ist schon auch interessant.
Ja, es ist interessant, aber manchmal ist auch selten, aber tatsächlich manchmal was Interessantes dabei. Aber natürlich häufig sind die Vorschläge, die gemacht werden, aktuelle Vorschläge, und das passt natürlich nicht in das Medium des Romans, weil ich muss dort ungefähr 2, 2,5 Jahre Vorlauf haben und muss dann zumindest halbwegs sicher sein, dass das Thema, was ich da beschreibe, sozusagen in 2 oder 2,5 Jahre immer noch so interessant ist, dass es Leser findet. Das heißt, ganz aktuelle Themen sind nicht geeignet für den Roman. Ja.
Hast du immer nur ein Thema im Kopf oder gehst du mit mehreren schwanger?
Leider gehe ich mit mehreren schwanger. Das heißt, die konkurrieren dann auch sozusagen in meinem Kopf miteinander. Jedes will geschrieben werden und ich muss dann schon eine Auswahl treffen. Ja.
Okay, wie kann man sich deine Ermittlungstätigkeit vorstellen? Du recherchierst akribisch, du willst ziemlich nah an der Wahrheit sein. Wie kann man sich das vorstellen? Gehst du dann auch raus wie so der Herr Dengler?
Ja, manchmal schon, aber im Wesentlichen ist die Recherche, erstens, lese ich alles, was es zu einem bestimmten Thema gibt. Das ist die zeitaufwendigste Arbeit, je nachdem, wie viel Literatur es gibt. Zweitens rede ich dann mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich, und treffe fast immer auch auf aufgeschlossene Leute, die mir ihre Informationen dann teilen. Drittens schaue ich mir die Schauplätze an. Ich glaube, es gibt nur sehr wenige Schauplätze in meinen Romanen, wo ich nicht selber war, weil die Schauplätze erzählen immer wieder praktisch eine eigene Geschichte. Und manchmal ist es eben auch notwendig, dass man dann irgendwo hingeht oder Leute trifft, wo man das Handy dann nicht mitnimmt.
So. Okay. Wie hast du die Stuttgarter Detektei im Bohnenviertel entdeckt und wie bist du eigentlich auf Georg Dengler aufmerksam geworden? Hast du ihn gefunden oder hat er dich gefunden?
Nein, der wurde schon von mir erfunden, und zwar tatsächlich am Reißbrett. Ja, ich habe dann im Lebensläufe geschrieben und habe wie man es eben macht, wie er aussieht, was er gerne isst, was er trinkt, was für eine Religion er hat, was er sein Berufsleben war, solche Sachen, welche Wein er gerne trinkt, welche Musik er hört, welche Kleidergröße er hat und so weiter. Habe ich richtige Tabellen gemacht und hatte tatsächlich angenommen, das sei jetzt eine komplette Kunst oder künstlerische Figur. Merkwürdig war dann, als mein Bruder den ersten Dengler gelesen hat, dann kam er zu mir und sagt: Mensch, Wolfgang, der Dengler, das ist ja ein Kerl wie du. Das hat mich dann überrascht.
Ja, ich wollte Sie gerade fragen, wie viel Dengler ist Wolfgang Schorlau und wie viel Wolfgang Schorlau ist Dengler? Weil Dengler liebt Sohl, Dengler liebt mal eine durchzechte Nacht, er liebt gute Weine, er liebt das Leben. Bist du Pate gestanden?
Ja, also nicht offensichtlich mehr, als es mir bewusst war. Ja, also mittlerweile verschmilzt das auch ein bisschen. Also ich habe Georg Dengler zum Beispiel eine Vorliebe für badischen Grauburgunder mitgegeben, habe selber diesen Wein nicht so sehr gekannt. Das führte allerdings dazu, dass dann überall, wo ich in Stuttgart hinkomme, stellt man mir ein Glas Grauburgunder vor die Nase. Und so habe ich diesen Wein dann auch schätzen gelernt.
Ja, wir sind zurück beim Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, heute mit unserem Gast Wolfgang Schorlau. Wir sind ganz stolz, Wolfgang, dass wir dich heute bei uns haben. Es ist uns eine wirklich große Ehre und leider geht die Zeit...
Meine Ehre, bei euch zu sein heute.
Danke.
Abend,
ja. Leider geht die Zeit so schnell vorbei und ich habe nur so viele Blätter mit Fragen, aber wir gehen jetzt einfach mal weiter systematisch durch, versuche ich zumindest. Ja, wir haben Georg Dengler mittlerweile auf die Welt gebracht und schon einiges über ihn gehört. Ich möchte gerne mal so eine kleine intime Frage wissen. Oh. Was hat es eigentlich mit Georg Denglers Mitarbeiterinnen, Anna Hartmann und der schönsten Frau der Welt, seiner Partnerin Olga und auch mit Marlies auf sich? Wo haben die sich kennengelernt und wie sind in diese Romane reingeschlichen?
Ja, die Frauen irgendwie sind in Georg Denglers Leben ziemlich wichtig, die Freundin Olga. Peter Wolf, seine neue Assistentin, weil mittlerweile verdient der Dengler ja auch ein bisschen was. Wie die kamen, ich habe sie ausgedacht, die Figuren.
Musste Dengler eine Frau haben oder brauchte er die Frau?
Die Olga.
Ja,
die Olga brauchte er, weil der Georg Dengler bestimmte Fertigkeiten nicht hat. Und ich brauchte eine Figur, die computermäßig gut drauf ist. Und Olga ist die beste Computerhackerin, die mir persönlich bekannt ist. Und die beiden zusammenzuführen war ja nicht einfach, weil die Olga sich lange gesträubt hat. Aber letztlich habe ich sie dann doch zu einem Paar gemacht, die beiden, und Georg Dengler hat es mir sehr gedankt.
Und du bezeichnest sie als die schönste Frau der Welt? Georg Dengler.
Ach, hat er das gesagt?
Das hat er gesagt, ja.
Okay, zu mir nicht, ja.
Okay. Bist du furchtlos?
Nein.
Weil ich denke, die Themen, mit denen du umgehst, würden mich vielleicht auch beim Schreiben manchmal erschrecken? Ja. Oder erschrickst du dich? Oder ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also wenn du jetzt schreibst, ja, recherchierst, bringst die Themen zusammen und daraus wird jetzt was, hast du eine Furcht oder erschrickst du dich über das, was dann da rauskommt?
Das schon eher, ja. Ich werde fast auf jeder Lesung gefragt, ob ich nicht um mein Leben fürchten muss oder ob ich schon mal bedroht worden bin oder ähnliche Sachen. Davor habe ich keine Furcht. Aber es sind ja nicht immer schöne Dinge, die ich zutage fördere. Das ist schon so. Und die hässlichen Dinge, die ich zutage oder mit Hilfe von Georg Dengler meiner Figur zutage fördere, aber die sind natürlich dann auch wahr. Also ich beschönige ja nicht, wie die Verhältnisse bei uns sind. Und das erschrickt manche, andere ärgert es und dann steht das Buch eben dann auch häufig in einer kontroversen Diskussion. Aber das ist normal. Also darüber mache ich jetzt keine.
Aber wie gehst du selber da damit um? Kannst du dich davon distanzieren?
Ja, klar. Also ich bin klar, gefällt das nicht allen Leuten, was ich dort rausfinde oder was Georg Dengler ermittelt und das schreiben die dann manchmal, aber das gehört eben dazu. Mhm. Also ein bisschen geärgert habe ich mich bei der Verfilmung des Buchs über die NSU. Ich fand den Film eigentlich ganz gut, ganz gelungen. Und dort haben praktisch zum ersten Mal musste ich erleben, wie alle Zeitungen, ob rechts oder links, von Freitag bis zur Bild-Zeitung, die Bild-Zeitung mit einer halben Seite sozusagen ihre Rohre auf mich gerichtet haben. Das war dann jetzt schon mal eine interessante Erfahrung. wo ich dann aber gemerkt habe, wie hinterhältig das dann auch häufig ist und wie, wie Journalismus eben auch sein kann. Mhm. Das war eine interessante Erfahrung, die ich mir vielleicht vorher so nicht habe vorstellen können, aber nun gut, so ist es halt.
Was haben Sie kritisiert im
Wesentlichen? Im Wesentlichen die Bild-Zeitung mehr oder weniger, aber auch im selben Tenor von der Süddeutschen über die FAZ bis zur Heilbronner Stimme, haben unterstellt, dass ich die beiden Terroristen, Rechtsterroristen Mutlos und Böhnhardt zu Opfer stilisiert habe, weil ich bezweifelt habe, dass sie sich selber umgebracht haben. Mittlerweile bin ich fest davon überzeugt, dass sie es nicht getan haben. Aber angenommen, ich habe recht, die beiden wurden umgebracht, dann dazu gibt es keine Rechtfertigung, selbst wenn das selber ziemliche Deppen waren und Verbrecher, was sie sicherlich waren. Mhm.